Der Weltklimarat IPCC hat ja vor einer Woche präzise die aktuelle Studienlage zum Klimawandel zusammengefasst und in verschiedenen Szenarien beschrieben, wie sich die Zukunft wohl entwickeln wird, je nachdem, wie die Menschheit sich in Zukunft weiter verhält. Das große Problem aber, was die Klimaforscher haben, ist eben, sie beschreiben, was in der Zukunft passieren wird. Und weil niemand ganz sicher in die Zukunft schauen kann, arbeiten Forscher eben mit Prognosen und mit Wahrscheinlichkeiten. Doch je genauer und offener sie darlegen, dass die Erkenntnisse keine hundertprozentige Sicherheit bieten kann, umso eher zucken die Leute auch mit den Achseln und sagen, Klimawandel, das ist ja eigentlich doch auch alles irgendwie nicht so ganz klar. Thorsten Grothmann ist Umweltpsychologe von der Uni Oldenburg und er beschäftigt sich genau mit diesem Feld, mit der Wahrnehmung des Klimawandels. Ich habe mit ihm gesprochen und ich wollte erst mal von ihm wissen, wie man das denn eigentlich untersucht, wie Menschen die Ergebnisse der Klimaforschung aufnehmen.
Also wir Psychologen machen das immer empirisch, dass wir entsprechend gucken in bestimmten Fragebogenbefragungen oder auch in Experimenten, wie auf bestimmte Aussagen zum Klimawandel dann reagiert wird. Und grundsätzlich wissen wir schon einiges darüber halt so, wie schwierig das eben auch ist, mit dem Klimawandel den verständlich zu machen. Und Paul Stern, den will ich jetzt hier mal kurz zitieren, der hat nämlich mal den treffenden Satz gesagt, einer der bedeutendsten Umweltpsychologen, der Klimawandel ist ein Worst Case für die Kommunikation.
Wenn wir uns die Studien angucken, die mit den Probanden durchgeführt werden, was ist denn da das größte Problem, was die haben?
Unter anderem eben halt auch diese Unsicherheitskommunikation zum Beispiel, also wie eben auch oder Wahrscheinlichkeiten halt kommuniziert werden.
Also Menschen kommen ganz schwer damit klar, wenn gesagt wird, es ist extrem wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, weil sie gar nichts damit anfangen können.
Also sie verstehen das offensichtlich oftmals systematisch falsch, diese Aussagen des IPCC. Da wird ja auch mit very likely und very unlikely operiert, mit solchen Begriffen. Und da verstehen die IPCC-Autoren eben was ganz Spezifisches drunter. Also entsprechend very likely ist dann definiert als größer als 90-prozentige Wahrscheinlichkeit. Aber wenn man sich dann anguckt, wie die Studienteilnehmer das verstehen, dann wird das oftmals irgendwie als 70% bis 100%, so ist dann die Zuordnung. Also da wird ganz offensichtlich auch gerade bei diesen eigentlich doch relativ sicheren Angaben, also wo wenn eben gesagt wird, das ist very likely, ja, das ist ja größer als 90%, das ist ja schon relativ sicher, wird aber von den Studienteilnehmern das offensichtlich als sehr viel weniger sicher verstanden.
Ja. Das heißt, wir haben hier wieder so ein typisches Problem von Alltagssprache. Wenn ich in im Alltag sage, genau, ja, das ist ziemlich wahrscheinlich, dann ist das für mich halt sowas wie 70%. Und für Forscher gibt es da aber ganz klare Vorgaben, was sehr wahrscheinlich oder extrem wahrscheinlich eigentlich in Prozentzahlen ausgedrückt bedeutet.
Ja, der IPCC hat sich ja wirklich lange, lange Zeit damit beschäftigt, halt, wie er es denn nennt, jetzt nun irgendwie auch verständlich schreiben kann und dass das eben jetzt auch nicht immer mit Zahlenangaben dann halt in diesen Texten vonstatten gehen muss, sondern dass man einfach auch eine verbale Beschreibung dafür hat. Und hat sich dann eben in einem langjährigen Prozess eben auch darauf geeinigt, okay, wir machen das jetzt so, dass wir das jetzt so definieren. Das ist jetzt eben nur der IPCC, der diese Sprachregelung hat. Das ist jetzt nicht für die Wissenschaft allgemein. Aber wir definieren das so, dass jetzt very likely ist für uns größer als 90% Wahrscheinlichkeit. Und das ist offensichtlich halt im allgemeinen Sprachgebrauch dann doch wieder eben missverständlich, wie eben genau diese Studie zeigt. Und eine andere Studie hat dann gezeigt, dass das, wenn man das kombinieren würde, eben auch immer wieder in Klammern dann dahinter schreiben würde, hinter diesem verbalen Begriff very likely, dann Klammer auf, größer als 90%, Klammer zu, dann würde sich das um einiges verbessern, diese Verständlichkeit. Also dass es eben auch wirklich verstanden wird als das, was es gemeint ist. Ne?
Was steckt denn da psychologisch hinter, dass Menschen mit diesen Unsicherheiten und Risiken und Wahrscheinlichkeitsangaben eigentlich nicht so viel anfangen können und eher so die Tendenz haben zu sagen, naja, dann ist es vielleicht alles nicht so schlimm?
Also einerseits natürlich die wissenschaftliche Vorbildung. Gibt es überhaupt eben ein Wissen darüber, wie solche wissenschaftlichen Unsicherheiten zustande kommen und wie sie definiert sind, ja. Und andererseits aber auch eben eher so, ja, halbbewusste, auch teilweise unbewusste psychologische Prozesse. Al Gore hat ja mal gesagt, Klimawandel ist halt eine inconvenient truth. Also es ist eigentlich unangenehm, diese ganze Geschichte, weil es eben auch unseren momentanen Lebensstil in den Industrienationen doch durchaus in Frage stellt, den wir eigentlich so ganz lieb gewonnen haben. Und deswegen sind damit unter dann auch durchaus solche unbewussten, halbbewussten Vorgänge zugange, die dann eben das in Zweifel ziehen, da wird das als unsicher beschrieben, ja, dann ist das ja alles noch nicht so ganz klar, da muss noch weiter geforscht werden, da brauche ich jetzt noch nichts zu tun. Und als Rechtfertigung eben für Nichthandeln oder einen Handlungsaufschub dann aufgefasst.
Also es gibt keinen Anreiz, dann weniger mit dem Auto zu fahren oder auf Flugreisen zu verzichten oder zum Beispiel weniger Fleisch zu essen?
Zumindest nicht durch diese Aussage dann, also durch diese Aussage des IPCC, der dann sagt, okay, Klimawandel ist ein ernsthaftes Problem, wir müssen da mit großen Veränderungen rechnen und das dann eben mit bestimmten Unsicherheitsaussagen dann verbindet, weil das wird dann eben gerne als willkommene Rechtfertigung für Nichthandelnden verstanden. Aber es ist eben auch ganz klar halt die wissenschaftliche Vorbildung von Menschen. Also ob sie eben mit diesen Begriffen etwas anfangen können, auch vor allen Dingen, ob sie, also was sie von Wissenschaft auch erwarten, berechtigter oder unberechtigterweise. Also da gibt es auch noch eine andere Studie, die wirklich sehr interessant ist. Also da wurden dann die Studienteilnehmer erstmal befragt, was für ein Wissenschaftsverständnis sie denn haben. Und manche waren halt eher so Anhänger, Wissenschaft muss absolute, eindeutige Wahrheiten, das ist immer 0 oder 1, ja, und der Apfel fällt immer von oben nach unten. So muss Wissenschaft sein. Wenn das die Erwartung ist, ja, dann wird Unsicherheit als schlechte Wissenschaft verstanden, ja. Also wenn der Unsicherheit kommuniziert wird, dann wird gesagt, ja, die wissen es ja eigentlich nicht, die sind noch nicht so weit, die müssen noch weiter forschen. Während dann die anderen Studienteilnehmer, die eigentlich ein angemesseneres Wissenschaftsverständnis haben, dass nämlich Wissenschaft immer eine Debatte zwischen unterschiedlichen Modellen ist und ganz automatisch auch gerade bei hochkomplexen Systemen mit Unsicherheit zu tun hat und dass es dann gerade zu guter Wissenschaft dazugehört, dass Unsicherheit kommuniziert wird, die Studienteilnehmer wurden dann sogar durch höhere Unsicherheitsaussagen halt mehr zu Klimaschutzverhalten motiviert, als wenn es weniger unsichere Aussagen gemacht wurden. Das heißt also da, weil sie auch offensichtlich die Erwartung hat, das ist auch wirklich unsicher, also Klimawissenschaft muss Unsicherheit kommunizieren, weil sie unsicher ist, dann wurde das als gute Wissenschaft aufgefasst und dann hat diese entsprechende Kommunikation auch zu höheren Klimaschutzhandeln geführt.
Aber würden Sie denn sagen, dass einfach ein verändertes Wissenschaftsverständnis auch wirklich dazu führt, dass die Leute ihr Verhalten ändern? Weil meine persönliche Erfahrung ist jetzt eher so, ist eben auch so, also ich rede mit vielen Leuten darüber und sie sagen auch, ja, ich sehe das auch so, dass es wahrscheinlich so kommen wird, aber das Verhalten selber dann zu ändern und konkret zu verändern, also nicht viermal im Jahr in Urlaub zu fliegen, sondern nur einmal im Jahr zum Beispiel oder gar nicht mehr, das ist extrem schwierig.
Genau, also erstmal ist es ja so, dass wenn man als IPCC Wissenschaft kommuniziert, dann möchte man erstmal korrekt verstanden werden. Ja. Das ist das eine, aber eben das richtige Verständnis von Wissenschaft oder auch das Lesen von bestimmten Kommunikationsmaterialien, sage ich mal allgemein, das führt meistens nicht zu einer Handlungsänderung. Ne. Da muss also mehr kommen. Da braucht es dann andere Anreizsysteme oder auch, ja, wir sagen als Psychologen dann eben Verhaltensänderungsstrategien. Und da wissen wir halt auch aus verschiedenen Untersuchungen, dass eben solche, wir sagen dann halt nicht persönlichen Kommunikationsformen, wo man also nicht direkt mit jemandem kommuniziert, sondern etwas liest, ja, in der Regel alleine nicht zu Handlungsveränderungen führt. Da ist dann die große Frage, ja, wie kann man auch eben genau diesen inneren Willen halt dann entsprechend stärken.
Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, dass in dem Szenario, dass der Weltklimarat als dasjenige beschreibt, in dem die Temperatur am wenigsten ansteigt, da sind ja so gewaltige Gesellschaftsveränderungen eigentlich, würden damit einhergehen. Also, dass wir uns wirklich vom Öl und von der Kohle total verabschieden und in jeder Hinsicht so tiefgreifende Verhaltensänderungen auch hervorrufen müssten. Das ist doch wahrscheinlich total utopisch.
Da höre ich jetzt Pessimismus bei Ihnen heraus.
Ich denke nur an die Veggie-Day-Debatte im Bundestagswahlkampf.
Ja.
Und die Bevormundung.
Genau, also das, was sich immer wieder zeigt, eben genau dieses Bevormunden und eben so hast du es zu tun oder der erhobene Zeigefinger, das funktioniert, muss man auch sagen, heutzutage nicht mehr. Früher hat das ja durchaus auch eben halt in anderen Gesellschaftssystemen auch sehr gut funktioniert, aber heutzutage halt nicht mehr. Deswegen ist es oftmals dann viel sinnvoller, eben auch genau mit solchen positiven Visionen zu arbeiten und eben aufzuzeigen, halt, was haben wir denn davon überhaupt? Was haben auch unsere Kinder davon, wenn wir eben halt unser Leben jetzt ändern. Aber ich stimme Ihnen zu, also auch die Entwicklung der vergangenen Jahre halt so haben jetzt nicht unbedingt so viel Anlass geboten halt zu Optimismus. was sich durchaus halt in verschiedenen Städten dieser Welt halt gezeigt hat, dass eben das Scheitern der internationalen Klimaverhandlungen, also auf der zwischenstaatlichen Ebene, zwischen den Nationalstaaten, dass das viele lokale Initiativen durchaus auch motiviert hat, okay, jetzt ist es wirklich an uns. Und dass diese Initiativen eben auch gerade dadurch, dass sie eben sagen, halt wir tun was, ja, während die anderen nichts tun, halt auch wiederum Motivation beziehen. Und also auch diese Transition Towns als Bewegung, das sind durchaus ermutigende Bewegungen. Und wenn wir uns angucken, also dieser Begriff der Tipping Points, ja, der irgendwie in den Klimawissenschaften jetzt vermehrt verwendet wird, wo das Umkippen von bestimmten klimasensitiven Systemen beschrieben wird. Es kommt eigentlich auch aus den Sozialwissenschaften der Begriff, und das nämlich also dann, wenn eben eine bestimmte kritische Masse an Menschen erreicht ist, dann plötzlich vollziehen sich Entwicklungen sehr, sehr viel schneller und plötzlich auch exponentiell.
Das ist die Hoffnung.
Und das ist die Hoffnung, die ich habe zumindest. Weil ganz so viel Zeit zu sagen, mir zumindest Kolleginnen und Kollegen halt, die entsprechend mit den Projektionen arbeiten, haben wir dann nicht mehr, um eben diesen Wandel zu vollziehen, zu einer energieärmeren bzw. ressourcensparenden Lebensweise. Aber wenn wir eben halt vielleicht diese Initiativen, die es eben eigentlich weltweit ja inzwischen gibt, versuchen eben auch noch stärker ins Bewusstsein zu bringen und eben auch ihre Erfolge, dann kann sich vielleicht eben genau auch ein globaler Tipping Point eben im Sinne einer sozialen Bewegung dann halt lostreten, weil ich hinsichtlich der internationalen Klimaverhandlungen inzwischen, da bin ich jetzt ganz auf Ihrer Seite, auch doch relativ pessimistisch geworden bin.
Der Umweltpsychologe Thorsten Grothmann von der Universität Oldenburg setzt nicht auf die Politik, sondern eher auf die Eigendynamik von Gruppen, die den Klimaschutz vorantreiben könnten. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Wahrnehmung des Klimawandels.